5 Fragen an. Dein Podcast mit Marina und Patrick.
Wir verabreichen dir deine Dosis Bildung. Herzlich willkommen zum Bildungspodcast der Abteilung Fortbildung im Bistum Augsburg. Am Mikrofon begrüßt dich diesmal Patrick. Schön, dass du eingeschaltet hast. Auf der Suche nach neuen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern stoßen wir immer wieder auf Kolleginnen und Kollegen mit spannenden Themen, Nebentätigkeiten und Hobbys. So ist es auch bei meiner Gästin in dieser Folge. Heute stelle ich meine 5 Fragen an Ruth Lier. Was sie macht, das wird sie dir gleich selbst erzählen. Ich wünsche dir gute Unterhaltung und lehrreiche Minuten beim Anhören dieses Podcasts. Frau Lier, Sie arbeiten bei uns im Bistum im Bereich Immobilieninfrastruktur und haben eine interessante Nebentätigkeit, auf die man so im ersten Moment gar nicht kommen würde. Würden Sie uns einmal kurz erklären, was das ist und auch wie Sie dazu gekommen sind?
Also ich bin Business Coach, Sportmental Coach und Gesundheitscoach. Und dazu kommen bin ich, ich glaube, ausschlaggebend war tatsächlich, dass meine familiäre Situation ein bisschen anstrengend war. Mein Vater war Alkoholiker und sehr, sehr aggressiv und das Familienleben war sehr, sehr schwierig. Und da habe ich schon früh festgestellt, dass eben auch mein Wohlbefinden sehr von den Stimmungen, die in der Familie sind, abhängen. Also ich habe das schon in Wechselwirkung gespürt. Und dann habe ich ganz, ganz viel im Teenageralter schon angefangen und dann auch während dem Studium und so. Ich bin immer wieder auf Bücher gestoßen, die über solche Dinge erzählen oder forschen, egal ob ich mich im Buchladen oder in der Uni-Bücherei rumgetrieben habe. Und dann habe ich sehr, sehr viele Bücher dazu gelesen, zu verschiedenen Techniken und aus Gehirnforschung, was ich halt verstanden habe, bin ja kein Mediziner. Und dann bin ich tatsächlich auch mal im Freundeskreis auf einen Sportler getroffen, oder den kannte ich schon sehr, sehr lange, von Kindheit an, also er als Kind. Und er hat es auch relativ weit geschafft, also sehr weit nach oben gekommen. Und er hatte eben so ein Phänomen, dass er im Training immer hervorragend war und in den Wettbewerben eher mittel. Und dann haben wir uns unterhalten, wenn wir uns getroffen haben, und dann habe ich ihm halt erzählt, was ich vermute, woran es liegt. Und da bin ich eigentlich in ein Coaching reingeschlittert, also die Unterhaltung mit ihm. Und das hat mich dann eben auch auf die Idee gebracht, weil er mir dann immer wieder bestätigt hat, wie gut ihm das tut. Und er hat dann immer wieder angerufen und gefordert und hat gesagt, ich kann das jetzt, weil du mir das gesagt hast. Und dann habe ich eben beschlossen, eine Ausbildung zu machen. Und mein Ziel war, Sportmentalcoach zu werden, aber man muss erst Business Coach machen. Das ist quasi, Sportmentalcoach ist eine Spezialisierung und der Gesundheitscoach ist dann nochmal eine Spezialisierung. Und dann war ich so im Lernen und wollte eigentlich weitermachen. Und so sind die 3 Sachen zusammengekommen.
Ja, vielen Dank für die persönliche Antwort und für die Eindrücke. Es ist ein spannendes Thema und es war jetzt eben schon das Thema Sport genannt. Da würde ich in der 2. Frage ganz gern noch mal ein bisschen genauer hinschauen. Eben, Sie arbeiten viel mit Sportlerinnen und Sportlern zusammen und genau, wie Sie eben gesagt haben, im Training gut. Und es geht ja darum, den Körper eigentlich zu trainieren. Was hat das jetzt dann doch mit dem Geist zu tun beim Sport, dass man da erfolgreich ist?
Ich glaube, beim Sport muss man mal unterscheiden, ist man jetzt ein Hobbysportler oder will man Profisportler werden? Der Hobbysportler macht es, und es ist ja auch vollkommen richtig, oft für die Geselligkeit, für den Ausgleich zu der Sitzentätigkeit oder so. Da ist es tatsächlich stark der Gesundheitsaspekt zum Beispiel, warum man Sport betreibt. Und jetzt ist natürlich das Mentalcoaching ist natürlich schon stark ausgelegt auf den, der Profisportler werden will oder der es schon ist. Weil je höher man nach oben kommt, desto enger wird quasi das Feld der Mitbewerber. Dann sind nicht mehr beim Zieleinlauf 3 Sekunden zwischen den Platzierten, sondern das sind Hundertstel Sekunden dazwischen. Und da muss man dann sozusagen mit allen seinen Fähigkeiten arbeiten, um eben genau diese Millisekunde besser zu sein. Und da kommt es eben schon mal drauf an, dass ich wirklich auch verstehe, was eben in mir alles liegt. Meine Stärken, aber vielleicht auch meine eigene Konkurrenz. Also ich will es jetzt gar nicht Schwächen nennen, das Wort Schwächen mag ich eigentlich gar nicht so gern, sondern eben einfach die eigene Konkurrenz. Was hindert mich? Welche Gedanken hindern mich eigentlich, mein Ziel zu erreichen? Und dann ist natürlich bei einem Profisportler ganz viel Einfluss auch von außen. Das Wetter passt nicht oder das Team ist gerade nicht so gut gelaunt oder ich habe vielleicht auch eine Verletzung, die mich beeinträchtigt. Und da hilft das mentale Coaching sozusagen, sich auf den Punkt zu konzentrieren, weil es ist ja oft im Rahmen eines ganzen Wettbewerbstages vielleicht, je nachdem, was für eine Sportart, klar, wenn ich jetzt ein Fußballspiel habe, ist es eine lange Zeit, aber ich bin ja auch nicht die ganze Zeit am Ball. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Stabhochsprung nehme oder so, sind ja oft ganz kurze Einheiten, wo ich auf dem Punkt da sein muss. Und das unterstütze ich eben in diesen, mit meinem Mentaltraining, mit den Übungen, um all diese Facetten zu betrachten und da dann eben zu dem notwendigen Zeitpunkt auf den Punkt zu kommen.
Fand ich jetzt sehr spannend, dass Sie von der eigenen Konkurrenz gesprochen haben, dass man sich selbst manchmal im Weg steht. Und es geht ja bei eben dann viel um die eigenen Gedanken, um die eigene Psyche. Und da hat ja die Erkenntnis, also gibt es ja viele Erkenntnisse der modernen Hirnforschung auch, also viel Wissenschaft, die da dahinter steckt. Jetzt würde mich noch einmal interessieren, Sie sind als Coach unterwegs und sind auch in der Kirche tätig. Und inwiefern verbindet sich vielleicht bei Ihnen dieses Coach-Sein auch mit Ihrem persönlichen Glauben und mit Spiritualität, mit Christentum?
Gefühlt für mich sogar sehr stark. Also ich bin jetzt sicherlich nicht der Vorzeigekatholik. Also ich könnte bestimmt öfters mal in die Kirche gehen, sicherlich so. Und ich bin jetzt bestimmt auch nicht der bibelfesteste Mensch. Und ich habe oft so im Rahmen der 10 Gebote und so und auch dessen, was man so aus der Bibel kennt und was man im Gottesdienst so hört, ich tue gern auf die Essenz kommen. Also was macht so das aus, auch im Coaching? Wo ist die Stärke? Wo ist dein Glaubenssatz? Wo ist dein Ziel? Und für mich war es so, die Essenz, Christ zu sein, für mein Empfinden ist das Wort Fürsorge. Also Fürsorge bedeutet für mich so der Inbegriff. Ich finde, es deckt so viel ab. Fürsorge für die Schöpfung, Fürsorge für den Mitmenschen, Fürsorge für mich selber. Und wenn ich eigentlich mir nicht ständig alle Gebote aufzählen muss, vergesse ich vielleicht mal eins, sondern wenn ich mir einfach das Wort sei fürsorglich, immer wieder mal denke. Und im Coaching ist es eben so, dass ich das Gefühl habe, fürsorglich zu sein mit den Klienten, die kommen. Weil ich höre einfach zu, ich verurteile nichts. Bei mir ist eine große Neutralität da, was für ein Problem ist. Also da kann jetzt ein standendes Mannsbild, wie wir so schön in Bayern sagen, kommen und sich mit einem Problem outen, das vielleicht unsere Gesellschaft sagt, ja komm, also bitte nicht. Und das ist für mich einfach eine vollkommene Neutralität, also eine Fürsorge. Ich kann auf den Menschen eingehen, auf seine Sorgen, auf seine Nöte und ich weiß, dass das mentale Coaching ihn stützt, in seine Stärke zu kommen, in sein sich wohlfühlen. Und wenn ich ihn gestützt habe, dann verändert er seine Umwelt. Das habe ich so oft erlebt, dass ein Familienvater zu mir kam, war ein sehr prägnantes Beispiel. Der hat sich definiert über Erfolg. Er war sicherlich kein schlechter Vater, nicht? Aber es kam der Punkt, wo ihm die Tränen runtergelaufen sind und er viel mehr realisiert hat, dass er eben sich nicht nur darüber definiert, sondern eben ja auch über das Familienleben. Und von da an hat er anders agiert mit seinen Kindern. Er hat plötzlich gesehen, wie wertvoll es ist, sich mit den Kindern hinzusetzen und ein Malbuch zu machen, anstatt eben jetzt noch mehr Geld zu verdienen, damit man dem Ponyreitunterricht machen kann und so. Und das hat für mich eben viel mit meinem Glauben zu tun, dieses Sandkorn zu sehen in den Menschen, für sie selber, um sich besser zu fühlen und eben aus dieser Stärke heraus sich nach außen zu öffnen und liebevoller mit dem, was um sie herum kommt. Und eben auch, und die größte Disziplin ist ja dann eben auch, die in Anführungszeichen unangenehmen Menschen anders sehen zu können. Das, was mich stresst an einer Person, anders betrachten zu können, aus dem seiner Not heraus. Ja. Und deshalb hat Coaching ist für mich tatsächlich eine große Verbindung, und ich würde jetzt auch sagen, ich habe ja Architektur studiert, ich bin jetzt kein Stararchitekt und nichts, aber ich glaube, die Fähigkeit zum Coaching wurde mir geschenkt. Also ich glaube, das ist wirklich etwas, was mir der Herrgott gegeben hat. Also das ist eine Fähigkeit, die ich bekommen habe, habe sie relativ spät entdeckt, dass ich sie habe, aber da zweifle ich jetzt tatsächlich nicht an mir. Das sage ich jetzt, das kann ich.
Ist ja auch schön, wenn man das von sich sagen kann, ne? Und wenn man das auch spürt und merkt, dann in der Begegnung mit dem Gegenüber. Und es ist auch total spannend, eben wie Sie jetzt sagen, dass dieses Coaching, das ja zunächst einmal nichts Christliches ist, keine christliche Methodik oder so, irgendwie keine Exerzitien zum Beispiel, trotzdem sich bei Ihnen mit Spiritualität, mit Ihrem Glauben, mit Religion verbindet. Und jetzt sind ja auch viele Hörerinnen und Hörer von diesem Podcast eben im kirchlichen Dienst, in der Pastoral tätig oder in der kirchlichen Verwaltung. Und Sie haben vorhin gesagt, es geht viel um Glaubenssätze. Es gibt so Mechanismen, die im Coaching auch beachtet werden und aus der Gehirnforschung, aus der Psychologie. Und wo können wir jetzt, denke, aus diesem Mental-Coaching-Bereich auch im pastoralen Dienst, im Dienst für und in der Kirche diese Mechanismen nutzen, um für andere Menschen hilfreich werden zu können?
Also, da möchte ich, wir haben in unserem Vorgespräch heute schon mal einen Arzt erwähnt, den Gábor Máté. Und der Gábor Máté sagt, weist darauf hin, dass wir zum Beispiel das Wort Trauma immer verbinden mit wahnsinnig dramatischen Ereignissen. Aber wir sind in einer Welt von Traumata, jeder von uns. Weil Trauma bedeutet tatsächlich nicht unbedingt das, was uns jetzt passiert von außen, sondern das, was in uns damit geschieht. Also Vergleich, Autounfall, das passiert, und dann habe ich eine Gehirnerschütterung. Das geschieht in meinem Gehirn, da wird was erschüttert. Und das wird dann verarbeitet. Und wir haben eben alle so Traumata in uns und die beeinflussen uns. Da geschieht was in unserem Gehirn, in unserer Seele. Und da kann es sein, dass wir eben, wenn das nicht geheilt ist und nicht verarbeitet ist, dass wir immer wieder extreme Reaktionen zeigen, die eventuell im Nachhinein betrachtet eine Überreaktion darstellen. Dass wir eben zum Beispiel, wenn wir auf bestimmte Menschen treffen im Gespräch, wo man oft sagt, oh Gott, so eine Art Mensch, da geht mir schon der Hut hoch, da verspanne ich mich schon, da kann ich nicht damit umgehen. Und dann ist man eigentlich sehr bei sich und gar nicht bei dem Gegenüber. Und dann wird es mit der Kommunikation schwierig. Und zum Beispiel, wenn ich eben merke, dass ich unsicher bin oder in bestimmten Situationen, wenn ich vor Menschen sprechen muss oder so, dann liegt es ja eben an mir erstmal. Und da kann man eben mal gucken, woran liegt es, was kann ich da machen, was kann ich da unterstützen. Da kann man erstmal aus dem Gesundheitscoaching sozusagen die Tablette geben, also Techniken, damit es leichter wird. Und dann kann man gucken, was ist aber eigentlich die Ursache. Und das kann natürlich uns sehr, sehr stark dann helfen, eben in der Kommunikation anders zu sein, im Arbeitsleben anders zu sein, nicht so schnell gestresst zu sein, mit Ruhe auch große Aufgaben anzugehen. Das ist das, was bei uns passiert. Und dann ist es aber wieder eben bei mir erstmal anfangen und dann ist es nach außen. Und wenn ich natürlich den Gegenüber nicht sofort verurteile innerlich, es passiert ja auch da unterbewusst, also ich glaube gar nicht, dass ich es tue, aber ich stecke ihn sofort in eine Schublade. Ach, der schon wieder. Mhm. Und viele unsere Witze über Menschen, über bestimmte Zugehörigkeiten oder so, würden ja nicht funktionieren, wenn wir nicht so ein Schubladendenken hätten.
Ja.
Und eben, und wenn ich das merke, dann kann ich an mir arbeiten und dann eben aber am Gegenüber, dann kann ich auch, durch das mentale Coaching beginnt auch etwas, dass ich Körpersprache anfangen kann zu lesen. Ich sehe, der hat jetzt gerade eine Angst. Das sehe ich an seinem Körper, an seinen Augen oder so. Ich muss jetzt erstmal schauen, woran liegt es denn? Also ich kann die Kommunikation ganz anders führen, das Gespräch ganz anders, weil ich mit den Bällen, die mir zurollen, anfange zu hantieren und nicht, und wenn ich merke, dass jemand mir eine Angst entgegenschlägt, sagen, sondern auch mal bloß rollen lässt, dann kann ich sie liebevoll aufnehmen, anstatt morgen gleich mit dem Vollspin wieder raushauen und so. Und das kann uns sehr, sehr helfen, weil wir sind ja kommunikative Menschen,
ja.
Also verbal, aber auch eben in der Körpersprache. Und da ist unheimlicher Nutzen drin, um für mich selber den Tag wohlfühlender zu verbringen, aber auch den Gegenüber besser zu sehen und zu würdigen und dann tatsächlich am Ende des Tages auch mehr Ergebnisse zu haben. Nicht immer in den Problemen zu denken, sondern in den Lösungen.
Das ist tatsächlich für uns, denke ich, sehr wichtig. Es geht um Begegnung, es geht um Beziehung. Wir begegnen Menschen und wir sind mit Menschen in Kommunikation. Manches fordert uns heraus und da ist es gut, wenn man für sich selber Strategien und Techniken hat, wie man bei sich dann doch sein kann und entspannter in der einen oder anderen Situation sein kann. Sie hatten auch gesagt, Stress reduzieren. Das ist eine schöne Sache und das ist schön, wenn das gelingt. Und es gibt im Coaching ja Handwerkszeug dafür. Ja. Können Sie uns vielleicht einen kleinen Blick in Ihren Werkzeugkoffer gewähren und ein Werkzeug rausziehen, das wir jetzt hier im Podcast für die Hörerinnen und Hörer vorstellen und das sie vielleicht direkt mitmachen können, sofern sie natürlich nicht Auto fahren oder schwere Maschinen bedienen. Einfach so eine kleine Übung, mit der man genau das erreichen kann, bei sich zu sein, Stress reduzieren, sich auch von einem herausfordernden Gegenüber nicht in die Emotionen bringen zu lassen, sondern eben, wie Sie sagen, das aufzugreifen und bei sich sein und da gut auf sich zu schauen und zu achten. Gibt es da was?
Ja, da gibt es eigentlich sogar ganz viel. Also es ist gar nicht so aufwendig oft. Man muss nur anfangen. Ich würde sogar zwei schnell erklären. Die erste ist tatsächlich rein aus dem Gesundheitscoaching und da geht es um den sogenannten Vagusnerv. Das ist ein Nerv, der aus dem Gehirn in den Körper austritt. Ein sehr, sehr wichtiger Nerv, den man noch gar nicht so ganz erforscht hat. Aber man weiß, dass der unheimlich wichtig ist für die Entspannung. Und Entspannung bedeutet aber jetzt nicht nur eben Wellness hinlegen und dann einschlafen, sondern das bedeutet eben auch, mich besser zu fühlen und auch den Boden unter den Füßen wieder zu spüren. Und dieser Vagusnerv, der eben wie gesagt quer durch den oder längs durch den Körper verläuft, nicht quer, den kann ich stimulieren durch Vibration. Und das kann ich machen, indem ich eben beim Ausatmen summe, aber eigentlich besser noch brummen. Also es gibt so den Ausdruck des Bienensummens und ich sage aber immer, wenn ich das dann meinen Leuten erzähle, ich sage, wir machen jetzt nicht das Bienensummen, wir machen das Hummelbrummen. Also der Ton sollte relativ tief sein. Also ich mache es jetzt, ob man es hört, also man atmet ein und beim Ausatmen. Also tatsächlich so einen lauten Ton geben. Und das kann man tatsächlich beim Autofahren machen.
Ja, genau.
Das kann man, wenn man allein im Büro ist, das kann man bei der Hausarbeit machen. Wenn ich wasche, koche, bügle. Die Kinder, als Kind summt man oft vor sich hin, wenn man spazieren geht und so. Das ist noch ein Reflex, da merkt man noch, dass ein das entspannt. Wir haben das verloren. Und man kann es dann noch steigern, indem man dann mit geöffnetem Mund ein A summt. Ich mache es nochmal kurz vor. Da vibriert es dann tatsächlich sehr im Brustbereich. Je öfter man macht, desto besser ist es. Kann man auch tatsächlich machen, wenn man aufgeregt ist vor einem Gespräch, geht man halt schnell auf die Toilette und brummt vor sich hin. hinter der geschlossenen Tür weiß keiner, wer es war.
Super, also genau. Jetzt sind wir nicht nur die fleißigen Bienchen, sondern auch die brummenden Hummeln für Entspannung. Super,
genau. Vielen Dank. Je tiefer der Ton ist, desto besser ist es tatsächlich für den Vagusnerv. Mhm. Genau. Und dann würde ich noch eine kleine zweite Übung sagen. Die kommt jetzt stark aus der Gehirnforschung und hat schon mehr mit dem Mentalen zu tun. Wir lernen in Bildern, jeden Tag, ganz, ganz viele. Und diese Bilder können wir nicht löschen. Wir können sie tatsächlich durch mentale Arbeit verändern, aber wir können sie nie ganz löschen. Mhm. Und deshalb können wir aktiv, wir sagen oft, ich bin so ein grübelnder Mensch, ich kann gar nicht anders. Aber tatsächlich können wir, bewusst. Also wenn es uns die Zeit zulässt, in der Mittagspause, wenn wir irgendwo kurz sitzen, tagträumen, mal kurz die Augen zu machen, tagträumen, aber sich bewusst an was Schönes zu erinnern. Und das muss jetzt nicht der 25. Hochzeitstag sein oder die Hochzeit selber. Das müssen nicht immer Riesenereignisse sein. Einfach ein Bild hervorrufen nochmal. Ach, das war schön, wie ich gestern im Garten die Rose betrachtet habe. Oder wie die Bäckerin gelächelt hat, wie sie mir die Brezel rübergereicht hat. Oder wie der Kollege das gemacht hat. Oder ich kann an meine Kindheit zurückgehen, wie ich im Sandkasten gesessen bin, wie ich mein erstes Fahrrad bekommen habe. Und diese Bilder sich nochmal hervorholen und dann die Sinne abfragen. Was habe ich damals gesehen? Waren Farben prägnant? Was habe ich gehört? Was habe ich gerochen? Was habe ich geschmeckt vielleicht, weil es mein Lieblingsessen serviert wurde? Und was habe ich gespürt? War da ein Wind? War da ein Sonnenstrahl auf meiner Haut? Und dadurch kopiere ich quasi gute Bilder von früher wieder in meinen Speicher. Und je öfters ich, je mehr positive Bilder ich ablege, desto wahrscheinlicher ist, wenn ich den Speicher öffne, dass was Gutes rauskommt. Und Grübeln ist deshalb so schlimm für uns, weil ich da tatsächlich extrem viele Fotokopien von einem negativen Bild mache, wenn ich grüble.
Die schönen Erinnerungen kopieren und ganz oben auf den Stapel drauflegen.
Genau, und das kann man immer wieder bewusst machen. Und das ist auch so ein Phänomen, wenn ich das im Coaching mache, sage, wo ist so ein Highlight gewesen in deinem Leben? Dann gibt es manche Menschen, die brauchen schon 10 Minuten, bis sie ein Highlight finden. Und wenn ich dann sage, es muss nichts Dramatisches sein. Es kann sein, du bist mit einer Tasse Tee im Wohnzimmer gesessen und hast einfach vor dich hingeschaut. Und das ist auch etwas, was wir verlernen, was mentales Coaching auch wieder helfen kann, das kleine Glück zu sehen. Also nicht immer das Riesige. Das wären zwei Übungen, die man schön machen könnte.
Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, es hilft vielleicht, das kleine Glück beim einen oder anderen zu finden. Sehr schön. Das waren auch schon wieder 5 Fragen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie heute hier waren und uns ein bisschen erzählt haben und Einblicke in Ihre Tätigkeit als Coach gegeben haben und auch gleich 2 praktische Übungen mit auf den Weg geben. Dankeschön.
Sehr gerne. Es hat mich auch wirklich gefreut, dass ich die Möglichkeit habe, darüber zu erzählen, weil auch das ist ja vielleicht die Fürsorge. Wenn es jetzt ein paar hören und die Übungen machen, würde es mich sehr freuen.
Das war sie wieder, deine Dosis Bildung. Schön, dass du dabei warst. Bei Risiken und Nebenwirkungen in Form von gesteigertem Wissensdurst und erhöhtem Lerndrang wende dich an die Abteilung Fortbildung oder schreibe uns eine E-Mail an e-learning@bistum-augsburg.de. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere unseren Newsletter. Wir informieren dich immer, wenn eine neue Folge erscheint. Schicke uns einfach eine E-Mail mit dem Betreff Abo, ebenfalls an e-learning@bistum-augsburg.de.